Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist 16 Uhr und damit Zeit für die Plattform. Klassische Musik, sowas Spießiges, grauhaarige Herren in schwarzen Anzügen und Damen in faltigen Abendkleidern und eben solchen Gesichtern. So ein Quatsch. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, diese Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Und zwar, indem wir über ein Jugendorchester reden, das es in Ulm schon lange gibt und das es zu einem hohen Bekannt- und Beliebtheitsgrad erreicht hat. Ich spreche von der Donauphilharmonie Ulm. Und ich freue mich heute sehr, dass die beiden Gründer dieses Orchesters, dass ich die heute begrüßen darf. Meine Gäste sind Philipp Solle und David Aschoff. Die beiden haben gemeinsam das Jugendorchester Donauphilharmonie Ulm, abgekürzt DPU, gegründet. Philipp wird das nächste Konzert dirigieren und David ist der Solist des Abends. Also, hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Also zunächst einmal ganz persönliche Frage. Was macht ihr denn gerade ausbildungstechnisch?
Ah ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich weiß immer gar nicht, wie ich das genau formulieren soll. Aber momentan befinde ich mich in einem sozusagen privaten Studium in Italien bei einer Klavierprofessorin, von der ich sehr profitieren kann. Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt mich entschieden habe, eben so weit wegzugehen. Und genau, und dort bilde ich mich jetzt momentan weiter.
Genau. Ich bin gerade dabei, mich mit Dirigiermeisterkursen ein bisschen aufs Studium vorzubereiten, habe jetzt mit dem Klavierstudium soweit abgeschlossen und möchte jetzt aufs Dirigieren wechseln. Das heißt, da kommt dann bald die Aufnahmeprüfung und dann soll es da weitergehen.
Und wie seid ihr beide zur Musik gekommen?
Ja, also bei mir hat es schon ganz früh angefangen. Es war nicht gleich die klassische Musik, aber eigentlich alle Musikrichtungen fand ich als kleines Kind schon hochinteressant. Und habe sehr viel gesungen. Und dann fing es bei mir eigentlich tatsächlich mit dem Münsterchor an, diesem Kinderchor. Damals hatte ich dort angefangen zu singen und dann hat es mich immer unheimlich aufgeregt, dass die nicht so viele klassische Stücke gesungen haben oder irgendwelche Vereinfachungen. Und dann mit der Zeit habe ich mich dann entschlossen, Geige zu lernen zunächst und dann später eben Klavier und dann ist es dann doch irgendwie eher Klavier geworden. Und so hat sich das eigentlich mit der Zeit ergeben.
Ja, ich hatte den Vorteil, dass meine beiden Eltern im Ulmer Theater beschäftigt sind, im Orchester, und ich dadurch von klein auf dann in die Opern und in die Konzerte mit reingekommen bin und dann auch gleich mit 5 Jahren dann das Gleiche spielen wollte wie der Vater, nämlich Geige. Und dann kam auch irgendwann das Klavier dazu und dann lagen zu Hause immer Stricknadeln rum. Die habe ich dann zum Dirigieren verwendet und inzwischen ist es halt das Dirigieren.
Mhm. Und wie kam es dazu, dass ihr beide die DPU gegründet habt?
Das war eigentlich eine mehr oder weniger spontane Sache, würde ich sagen. Wir haben uns oft zusammen getroffen bei mir zu Hause und haben uns musikalisch ausgetauscht und gemeinsam musiziert. Und irgendwann kam irgendwie die Idee auf, ich weiß gar nicht mehr von wem genau, das Orchester zu gründen. Und ja, und dann ging das eigentlich alles äußerst schnell. Und so ist es zustande gekommen.
Okay. Ja, gab es dann irgendwie tiefere Beweggründe, die DPU zu gründen? Oder gibt es jetzt irgendwelche tieferen Gründe, wo man sagen könnte?
Zunächst war es eigentlich, glaube ich, eher ein Traum von uns beiden, überhaupt einfach mal die Möglichkeit zu haben zu dirigieren. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und später ist dann natürlich auch dazu gekommen, dass es eine super Sache ist, dass man so viele junge Musiker zusammenbringt, die tatsächlich gewillt sind, gemeinsam zu musizieren und überraschenderweise eben dann tatsächlich für die Zeit auf sehr hohem Niveau und mit sehr viel Engagement.
Mhm. Und wer spielt dann alles mit? Also darf da einfach jeder mitmachen?
Ja, also theoretisch darf natürlich jeder mitmachen. Es ist natürlich gerade bei den Bläsern eine gewisse Anzahl gesetzt von den Sinfonien aus. Wir versuchen natürlich immer genau zu besetzen. Aber an sich haben wir keine Vorspieler, also es kann jeder herkommen und mitmachen.
Mhm. Wird es dann auch jedes Mal vor einem Konzert neu zusammengewürfelt?
Wir suchen für jedes Projekt neu und fragen halt rum, wer hat Lust und genau, es ist jedes Mal neu.
Okay, ja, aber funktioniert das? Wäre ein festes Orchester eigentlich einfacher zu leiten?
Naja, ein festes Orchester ist was ganz anderes. Also es gibt ja die festen Orchester hier in Ulm, die dann jährlich ein Konzert oder zwei haben und dann das ganze Jahr über proben. Das ist ein ganz anderer Zeitaufwand. Und wir haben halt eben 4 Probenwochenenden maximal oder 3 und dann ist schon das Konzert. Das ist ein anderer Zeitaufwand.
Ja, dann kann es ja nicht einfach leisten. Man ist ja nicht so, das spielen ja bei euch meistens Schüler mit, vor allem, genau, glaube ich, soweit ich weiß. Und ja, klar, die können ja nicht den ganzen Tag proben, die haben ja auch Schule und so weiter. Ja, also Ulm ist ja inzwischen auch ein Zentrum für klassische Musik inzwischen geworden. Man denke jetzt hier an die Bachtage, die jetzt waren, das Theater, das jetzt wieder angefangen hat. Es gibt unzählig viele Chöre, Schulorchester und auch Jugend musiziert. Wie etabliert ihr euch in diesem Gemenge an klassischer Musik?
Naja, also man muss sagen, wir sind natürlich noch ein sehr junges Orchester. Das ist jetzt das vierte Konzert, das jetzt kommt, also vierte Programm. Und wir haben natürlich keine Ahnung, wie wir uns jetzt im Endeffekt etabliert haben. Die Rückmeldungen sind bisher ganz positiv, aber wir warten einfach, dass das Ganze so von selber ins Rollen kommt.
Mhm. Aber ihr spielt für freien Eintritt. Wie organisiert ihr dann die Probenräume und die Konzertsäle?
Also wir sind, oft freuen wir uns viel Unterstützung. Und wir kriegen viele Dinge auch gestellt. Aber die meisten Dinge, die bezahlt werden müssen, finanzieren wir ausschließlich durch Spenden.
Mhm. Und was habt ihr bisher so auf die Bühne gebracht? Also erzählt einfach mal so kurz, welche Konzerte hattet ihr? Was ist so gelaufen?
Also das erste Konzert war mit der ersten Mendelssohn-Symphonie und dem Mozart-Violinkonzert in D-Dur. Und dann hatten wir noch die
Meditation von Massenet, genau, war noch im ersten Konzert. Genau, im zweiten dann die sehr bekannte Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg. Dazu noch das Grieg-Klavierkonzert mit einem sehr jungen Solisten, Matteo Weber mit 14 Jahren, und dazu eine Beethoven-Ouvertüre. Genau, und jetzt im letzten Konzert Dvořáks 9. Sinfonie aus der Neuen Welt und Tschaikowskis Klavierkonzert.
Mhm. Erstes Klavierkonzert.
Okay. Also habt ihr ja vorhin schon gesagt, es gibt vier Proben. Wie lange vor dem Konzert fangt ihr denn an mit den Proben? Oder gibt es nur diese vier Wochenendproben? Oder gibt es auch noch zwischendurch mal, falls irgendwas nicht so läuft?
Wäre ganz gut, aber gibt es tatsächlich nicht. Also wir haben die vier Wochen oder drei Wochen vorher und haben dann noch eine Generalprobe kurz und das war's dann.
Okay, und wie laufen diese Proben ab? Kann man das irgendwie sagen?
Ich denke mal, da gibt es keine wirkliche Regel. Och, das hängt auch mit den Leuten zusammen und mit der Kraft und der Energie, die an den Tagen da ist und gegeben ist. Und es ist von Tag zu Tag anders oder von Wochenende zu Wochenende. Und wir machen es einfach, denke ich mal, davon abhängig, wie lang die Leute können, wie lang wir noch das Maximale an Musikalität rausholen können. Und dann entscheiden wir, okay, jetzt machen wir eine Pause.
Okay, Pause ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt auch, das waren viele Informationen, ich würde einfach jetzt mal eine kleine musikalische Pause machen. Und zwar, wir haben eine CD von eurem Konzert, das ihr vorhin gesagt habt, dabei, nämlich von Grieg, die Peer Gynt-Suite und das Klavierkonzert. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal ein bisschen in die Peer Gynt-Suite rein, und zwar in der Halle des Bergkönigs. Ihr hört gerade Radio Free FM, die 102,6 MHz. Hier ist die Plattform mit Ulrich Widerspahn am Mikrofon und meine Gäste sind David Aschoff und Philipp Solle. Wir haben vorhin ja vom Grieg aus der Peer Gynt-Suite in der Halle des Bergkönigs gehört. Das habt ihr ja eingespielt. Und jetzt, dann bleibe ich einfach gleich mal beim Programm und wollte weiter fragen. Eure Konzerte haben ja bisher immer gute Rückmeldungen bekommen. Wer erstellt denn eigentlich das Programm und nach welchen Kriterien wird es erstellt?
Naja, also man fragt natürlich erstmal im Orchester rum, wer hat Lust, was zu spielen. Und natürlich kommen da einige Vorschläge, die man so nicht umsetzen kann. Aber in diesem Fall war es für das kommende Projekt jetzt gerade eine Idee, von vielen Bruckner-Sinfonie zu spielen. Das war eben der eine Teil. Und dann fragt man natürlich den Solisten, was er denn gerne spielen würde.
Ja. Ja, und dann habe ich mich für Mendelssohn entschieden. Obwohl, nicht gleich am Anfang, erst dachte ich, vielleicht wird es noch Gershwin-Klavierkonzert, aber letztlich habe ich mich dann doch für das Mendelssohn-Klavierkonzert entschieden.
Mhm. Dann bleiben wir doch gleich mal bei, also im Prinzip bei den Solisten. Also ich meine, an David ist man ja jetzt wahrscheinlich leicht rangekommen. Ihr seid ja beide von Anfang an der DPU involviert gewesen. Aber ihr habt ja auch andere Solisten gehabt, zum Beispiel den Professor Fedele Antonicelli bei dem Tschaikowski-Klavierkonzert. Wie kommt man denn an solche Solisten, wie kommt man an die ran?
Also bisweilen mit den Solisten war es eigentlich so, dass es über mich gelaufen ist, weil Herr Antonicelli ist mein Klavierlehrer oder mein Klavierprofessor. Und daher habe ich ihn einfach gefragt. Und davor spielte ja Matteo Weber das Klavierkonzert und da war es eigentlich dasselbe. Ich habe einfach meinen Lehrer gefragt und der hat dann einen seiner anderen Schüler sozusagen geschickt. Also Matteo und ich sind in der gleichen Klavierklasse und so hat sich das ergeben.
Mhm. Okay, dann kommen wir doch einfach mal zu dem Mendelssohn. Ihr spielt ja demnächst das Mendelssohn-Klavierkonzert. Was kann man vielleicht so, damit man ein bisschen Bezug dazu bekommt, was kann man über Mendelssohn als Person sagen, was vielleicht auch ein bisschen in Verbindung zu dem Klavierkonzert steht?
Mendelssohn bewahrte stets die Tradition, aber ihm war es trotzdem wichtig, gleichsam fortschrittlich zu sein und sich und über Grenzen hinauszugehen. Und das Mendelssohn-Klavierkonzert stellt das eigentlich ganz gut dar, dass Mendelssohn natürlich sehr geprägt war von der klassischen Schule, aber trotzdem versucht hat, es mit seiner Zeit zu verbinden und in dem Fall einfach auch mit dem Virtuosentum, das eigentlich gerade in seiner Zeit dann wirklich anfing aufzublühen.
Mhm.
Am Klavier, also an der Geige gab es das schon weit früher, aber ja.
Und was muss man so über das Klavierkonzert wissen, beziehungsweise was möchtest du uns gern drüber sagen?
Das Klavierkonzert von Mendelssohn ist ein Ausnahmestück für seine Werke. Es ist ganz anders wie, also es gibt fast wenige vergleichbare Werke in seinen Kompositionen zu finden. Er hat es ja geschrieben an eine seiner ersten Liebschaften gewidmet. Und hat selber öfters vorgespielt. Er stand ja selber, also was ich dazu sagen muss, ist, dass er selber viel zweifelte über dieses Werk. Er war nie der Meinung, dass es eines seiner besten Werke ist. Aber dieses Publikum wollte zu seiner Zeit immer dieses Werk hören, weil es einfach ein wahnsinnig energiegeladenes Werk ist, was man einfach unheimlich gerne hört im Konzert. Und so kam es eben, dass dieses Klavierkonzert immer weiter etabliert wurde und dann sogar irgendwann Franz Liszt, der bis dahin absoluter Gegner, könnte man fast sagen, von Mendelssohn war und ihn eigentlich nicht wirklich schätzte, gesagt hat, dass Mendelssohn doch ein sehr genialer Komponist ist, was aber vermutlich auch auf dieses Virtuosentum zurückzuführen ist, was Mendelssohn eigentlich fast nur in diesem Stück hat.
Okay, man muss vielleicht dazu sagen, in der klassischen Musik ist es bei einem Konzert meistens so, dass man drei verschiedene Sätze hat. Der erste Satz ist schnell, der zweite langsam, der dritte ist wieder schnell. Und Mendelssohn hat jetzt in diesem Konzert ja sehr bewusst die Sätze nicht so abgetrennt, wie das ja üblich ist, sondern er hat fließende Übergänge geschaffen.
Er selber schrieb, dass er will diesen ungemein nervenaufreibenden Applaus vermeiden zwischen den Sätzen und hat daher das Vorbild eigentlich, ist dem Vorbild von Weber gefolgt, Karl Maria von Weber, der in seinen späteren Sonaten auch fließende Übergänge verwendet hat, was dann später immer mehr gang und gäbe wurde. Auch da ist er sehr fortschrittlich.
Dann würde ich vorschlagen, einfach, jetzt haben wir so viel über Mendelssohn geredet, dann hören wir doch einfach mal in eine Aufnahme rein. Und zwar, wir hören Mendelssohn Klavierkonzert in G-Moll, den ersten Satz. Wir haben gerade Mendelssohn Klavierkonzert, den ersten Satz gehört. Also Mendelssohns erstes Klavierkonzert, den ersten Satz. Am Klavier, das war eine Aufnahme mit David Kadusch. Ja, der heißt halt tatsächlich so, der kann auch nichts dafür, dass er so heißt. Gut, jetzt haben wir über Mendelssohn gesprochen, dann kommen wir zum zweiten Teil des Abends, da geht's dann um Anton Bruckner. Das ist dann vielleicht mehr eine Frage dann für den Philipp. Wer war denn Anton Bruckner? Der ist ja jetzt den meisten Zuhörern wahrscheinlich nicht so geläufig wie jetzt euch beiden.
Anton Bruckner ist ein, sagen wir mal, ein sehr einfacher Mensch gewesen, aus dem Österreichischen abstammend, der erstmal im Ländlichen eher aufgewachsen ist, Zeit seines Lebens immer versucht hat, dazu zu lernen und sich nie sozusagen über andere gestellt hat. Also er war immer derjenige, der dann vor der Obrigkeit dann sich als den Kleinen dargestellt hat, immer von den Großen lernen wollte, von Wagner, von allen zu der Zeit, der sehr spät mit seinen Sinfonien angefangen hat. Also mit 50, 60 Jahren hat er seine Großen erst geschrieben. Und ja, dem man die Treue zu Gott und die Dankbarkeit, den Glauben in allen seinen Sinfonien anmerkt.
Und ihr spielt ja die vierte Sinfonie von Anton Bruckner. Die habe ich gelesen, ist mit der siebten zusammen wahrscheinlich seine häufigst gespielteste und seine beliebteste. Kann man sagen, was diese Sinfonie so besonders macht?
Nun ja, also die vierte Sinfonie wird ja allgemein als die romantische bezeichnet, die einfach doch die bekannteste ist, gerade durch den dritten Satz mit dem berühmten Jagdmotiv. Vielleicht werden wir das ja später noch hören. Und ansonsten ist sie schon eine der eingängigsten Sinfonien, die auch trotz der Länge, die Bruckner Sinfonien ausmachen, diese Sinfonie kann bis zu 70, 80 Minuten gehen, die trotzdem in sich einfach absolut stimmig, Takt für Takt ist und ein unglaubliches Werk in dieser Größe.
Da würde ich gerne nachfragen, was heißt in sich stimmig? Was meinst du damit genau?
Nun ja, also Bruckner hat sich von Anfang an sehr mit der Formenlehre beschäftigt, mit den alten Strukturen wie mit Bach, die ganzen Kompositionsprinzipien, hat bis zu seinem Lebensende immer versucht, noch zu lernen. Er war irgendwann in Wien dann Professor an der Hochschule und an der Universität, glaube ich, und hat trotzdem, während er Professor war, noch beim derzeitigen Musiktheorie-Professor Unterricht genommen, parallel, um sich noch weiterzubilden. Und man merkt es in seinen Sinfonien, diese Struktur, die absolut gerade ist in sich und trotzdem eine unglaubliche Kreativität hat. Aber man hat am Ende dieses Gefühl, jetzt ist man am Ziel, jetzt ist das Stück wirklich fertig. Da könnte nichts mehr kommen. Es hört aber auch nicht so früh auf, es ist einfach richtig, so wie es ist.
Okay, dann würde ich sagen, ich möchte noch gerne eine Kleinigkeit zum ersten Satz sagen, bevor wir ihn noch anhören. Anton Bruckner hat in einem Brief mal geschrieben, das erste Thema, also dieser Hornruf, diese Quinte, hat er bezeichnet als das Horn, das vom Rathaus herab den Tag ausruft, erst dann beginnt das Leben, hat er in einem Brief geschrieben. Man kann im Prinzip sagen, es beginnt ja mit so einem Streichertremolo. Das heißt, aus einem Nichts heraus entsteht eben dieses kleine Hornmotiv. Und das baut sich ja im ganzen ersten Satz bis zum Schluss richtig auf. Und dann gibt es noch ein zweites kleines Thema, das wird man auch, denke ich, erkennen, wenn es dann kommt. Hat er in einem anderen Brief bezeichnet als als den Ruf einer Kohlmeise. So viel möchte ich unseren Zuhörern schon mal vorweggeben und wir hören jetzt rein in Anton Bruckners vierte Sinfonie, die romantische S-Dur in den ersten Satz. Das war ein Ausschnitt aus Bruckners vierter Sinfonie aus dem ersten Satz. Also ich finde, das ist eine ziemlich beeindruckende Musik, aber wie ist es, wenn man als Orchester, gerade als Jugendorchester, an so eine Musik, an so ein Werk rangeht?
Nun ja, also die meisten haben das ja noch nie wirklich gespielt, geschweige denn wahrscheinlich sogar gehört. Und das ist schon allein erstmal von der Länge sehr beeindruckend, weil die meisten werden vielleicht maximal eine halbe Stunde am Tag üben und die Sinfonie geht 70 Minuten. Das heißt, es ist allein schon von der Kondition her eine Frage. Und natürlich das Gesamte zu verstehen in dieser Länge ist wahnsinnig schwer, aber es macht Spaß. Wir sind alle ungefähr auf einer Augenhöhe, sowohl Dirigent als auch Orchester. Und gemeinsam so ein Stück kennenzulernen, ist sehr spannend.
Mhm. Dann möchte ich gerne ein bisschen tiefer reingehen in das, was du gesagt hast. Wie ist denn die Arbeit mit jungen Leuten, wenn man gerade an diese wirklich hochkarätige klassische Musik rangeht?
Nun ja, man merkt schon spannenderweise in so einem jungen Orchester dann so eine gewisse Motivation, das dann jetzt auch verstehen zu wollen. Es ist manchmal schwierig mit der Motivation, weil es steht jetzt niemand da vorne, der wirklich Strafen verteilen kann oder so wie in der Schule. Da kann theoretisch jeder tun und lassen, was er will und manchmal wird das eben auch getan und gelassen. Aber es ist ein gemeinsames Erarbeiten und man ist schon teilweise am Rand dessen, was man leisten kann. Aber man mag gern sein Bestes geben. Da ist eine andere Motivation dahinter als im Profiorchester, wo es dann einfach Konzert für Konzert abgeliefert wird. Also das kann man auch nicht generell sagen, aber man arbeitet mehr daran.
Mhm. Und die Arbeit mit jungen Solisten, ist die genauso?
Ja, musst du beurteilen.
Also. Ja, es ist natürlich was anderes. Wir haben es jetzt im letzten Konzert mit Herrn Fedele Antonicelli gemerkt, der als Professor natürlich schon einige Erfahrungen hat, viele Male das Tschaikowski-Klavierkonzert Nummer 1 gespielt. Und der natürlich gewisse Erwartungen ans Orchester hat. Und es ist mit einem jüngeren Solisten so ein gemeinsames Erarbeiten. Der eine kann Fehler machen, das ist kein Problem. Wenn das Orchester noch nicht perfekt ist, macht das auch nichts. Man arbeitet sich gegenseitig nach oben.
Und gibt es schon irgendwie Pläne oder Gedanken, was mal aus der DPU werden soll, wenn ihr beide dann im Studium weg seid, wenn ihr dann nicht mehr diese 4 Wochenenden runterfahren könnt, um zu dirigieren?
Ich denke, es ist einfach, wir werden versuchen, es so lange wie möglich zu machen. Wir freuen uns über jedes Projekt, das wieder gelingt. Ich denke, das wird sich hoffentlich auch noch die nächste Zeit halten, aber man kann natürlich nicht sagen, was in 5 Jahren dann ist. Es kann auch sein, dass ihr dann das Orchester irgendwann nicht mehr gibt. Aber es ist, glaube ich, wichtig, weil es auch so eine Sache ist, die einfach im Moment lebt.
Okay, dann vielleicht noch die Frage, habt ihr beide musikalische Vorbilder? Irgendwie, wie jemanden sagt, den finde ich ganz, ganz toll und...
Ich kann das ganz schlecht für mich sagen. Es gibt für mich sehr, sehr viele Musiker, die gewisse Seiten haben, die ich sehr interessant finde und denen ich auch in gewisser Weise vielleicht nacheifere, auch wenn ich das vermutlich nie erreichen werde. Aber ich kann keine konkreten Beispiele nennen. Trotzdem sind zum Beispiel für mich beispielsweise Pianisten wie Glenn Gould großes Vorbild in Fragen Bach-Interpretation. Gibt es dann andere Pianisten, die ich bei Chopin bevorzuge und bewundere. Naja, so ist es halt.
Ja, also es ist schwer zu sagen. Ich meine, man hat in seinen Musikanfängen schon Vorbilder und die wechseln so nach der Zeit. Man nimmt von jedem etwas mit, auch wenn die teilweise schon tot sind. Also jetzt die Aufnahme, die wir gerade gehört haben von Bruckner mit Sergio Celibidache, der schon längst leider verstorben ist, 1996, aber von dem man so durch die Aufnahmen, durch die Dokumentation was mitnimmt, was lernt, und so ist, glaube ich, so lange jemand ein Vorbild, wie man wirklich was an ihm lernt, und das wechselt auch immer wieder.
Dann würde ich nochmal vielleicht, wir haben ja vorhin schon ein bisschen angesprochen gehabt, den 3. Satz der Bruckner-Sinfonie, dass das Jagdhorn, das Jagdmotiv, haben wir gesagt, ist sehr bekannt daraus. Bevor wir das spielen, einfach ein paar Worte vielleicht zum 3. Satz, was kann man zu dem sagen?
Nun ja, es ist als Scherzo und Trio komponiert, ganz in der alten Tradition. Die 3. Sätze waren ja oft mit Trio, dann im 2. Teil. Und es ist gemessen an der ruhigen Struktur des restlichen Werkes der 4. Sinfonie ein sehr aufgewühlter Satz. Also es beginnt sehr leise und wird sofort, geht es ins Fortissimo. Und ja, es ist sehr programmatisch. Man kann sich das wirklich vorstellen, die Luft im Wald, und sofort kommen irgendwo Jagdhörner und dann geht die Jagd auch schon los.
Vielleicht nochmal ganz kurz für die meisten Zuhörer, du hast gesagt, es steht im Scherzo, und also im klassischen Scherzo ist ja der Trio ein Teil des Scherzos. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz die Form ganz grob erläutern, dass man weiß, wie man sich das vorstellen muss, wenn man das jetzt nicht unbedingt vor Augen hat?
Nun ja, also ganz brav bleibt Bruckner natürlich nicht in seinen Strukturen, aber es beginnt halt mit einem Teil, das Scherzo, das in diesem Fall jetzt in 2 Teile unterteilt ist. Wie soll man das erklären?
Also ich kann es ja mal versuchen. Also Scherzo muss man sich im Prinzip so vorstellen, es ist dreigeteilt. Man hat einmal Scherzo, dann das Trio in der Mitte und dann das Scherzo wird wiederholt. Und Scherzo ist, wie der Name ja im Prinzip schon sagt, eher was Scherzhaftes. Wir haben ja auch mit dem Jagdmotiv im Prinzip eigentlich auch, ich finde, ein recht flottes, fröhliches Thema. Ja. Und das Trio unterscheidet sich in diesem Fall, glaube ich, auch besonders dadurch, dass es ein kompletter Stimmungsbruch ist. Man hat die Hörner, die im 1. Teil im Scherzo sehr präsent waren, die fallen dann komplett weg, wenn ich mich richtig erinnere. Und es wird dann viel ruhiger. Es wird von diesem gehetzten Jagdmotiv, wird es dann, ja, wie im Prinzip, ich stelle mir das persönlich immer vor, wie wenn man an eine Waldlichtung kommt und sich ein bisschen, ja, zum Beispiel ins Gras setzt und einfach ein bisschen ruht, bevor es dann wieder weitergeht, nochmal mit dem Scherzo.
Ja.
Okay. Ich bekomme keinen Widerspruch, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, wir spielen, bevor wir in den Bruckner reinhören, spielen wir noch einmal ganz kurz etwas von Camille Saint-Saëns. Einfach damit ich noch mal Zeit habe für unsere Zuhörer, die können das nicht wissen, aber ich erkläre es ganz kurz. Ich muss noch die CDs wechseln und da brauche ich einfach ganz kurz eine Überbrückungszeit. Also wir spielen erst etwas von Camille Saint-Saëns und danach geht's direkt weiter mit Bruckner.
Das war gerade, haben wir gehört, aus dem dritten Satz von Bruckners vierte Sinfonie. Philipp lacht schon, ich rede hier mal wieder totalen Stuss. Also nochmal, das war Bruckners aus der vierten Sinfonie, der dritte Satz. Ja, schon wieder, egal. Zuvor haben wir von Camille Saint-Saëns eine Septur gehört, aus der Septur die Präambule gehört, also quasi das Vorspiel. Ah ja, lauter schwere Wörter hier, das ist aber auch gemein für einen Moderator. Und beim Moderator bin ich eigentlich auch schon wieder beim richtigen Stichwort. Und zwar zum Thema Musikvermittlung von eurer DPU. Und zwar, es gibt ja jetzt erstmals bei diesen beiden Konzerten eine Einführung für das Konzert. Das ist jetzt natürlich eine gemeine Frage, weil der Zuhörer muss wissen, diese Einführung, die mache nämlich ich. Und deshalb frage ich mal, wollt ihr das eigentlich, dass das ein neues Markenzeichen wird?
Naja, Markenzeichen ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist auf jeden Fall so, dass viele in ein Konzert reingehen, weil jetzt die Kinder vorne spielen oder weil man Bekannte da hat, die auf der Bühne sitzen und man sich selber gar nicht wirklich mit dem auseinandergesetzt hat, was dieses Programm wird. Und dann ist es spannend, ein bisschen Wiedererkennungswert zu haben im Konzert und manches zu verstehen und dann auch zu wissen, dass Mendelssohn eben so komponiert hat, dass man nicht klatscht zwischendrin und solche Sachen. Also das Konzert gewinnt dadurch.
Man darf auch nicht vergessen, dass in der heutigen Zeit, also es war sogar schon mal üblich früher, dass man sich sehr wohl auf Konzerte vorbereitet hat und auch sehr intensiv, was aber heutzutage nachgelassen hat. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man vielleicht das dann auf diese Weise zurückgewinnt.
Es ist ja auch so, ich habe mit einigen, die regelmäßig und gerne in eure Konzerte gesprochen, die zu euch in die Konzerte kommen, mit denen habe ich gesprochen. Heieiei, heute ist aber echt schlimm. Und die haben gemeint, sie finden es zwar auch immer toll, dass Flyer ausliegen, aber sie sagen immer, man trifft dann so viele Leute und dann hat man gar nicht die Zeit, da reinzublättern und sich das dann mal vorher mal durchzulesen. Vielleicht ist das dann auch eine nette Gelegenheit, dass man es dann einfach einmal kurz gesagt bekommt. Ich möchte auch gerne hinzufügen, ich habe dann auch vor, möchte, dass diese Themen von den Sinfonien auch kurz einmal angespielt, von der Sinfonie kurz einmal angespielt werden, weil was man einmal gehört hat, das hört man ja gerne nochmal und das erkennt man dann auch wieder. Ebenso kann man, auf diese Weise kann man eben die Musik ein bisschen den Leuten näher bringen, die vielleicht sonst nicht unbedingt in ein klassisches Konzert gehen würden. Da vielleicht gleich mal weiter die Frage, klassische Musik heute, wer hört denn so zu, also wer möchte denn zuhören, beziehungsweise, ja, wie kommt man an so ein Publikum ran?
Nun ja, also man erlebt es ja immer wieder, dass viele sich heutzutage nicht mehr mit der klassischen Musik auseinandersetzen, weil man es nicht kennt, weil man auch so das Gefühl hat, im Theater, so das Publikum ist so Ü60, was im Endeffekt nicht stimmt, aber es ist so ein Klischee irgendwo. Die älteren Leute gehen halt in klassische Konzerte.
Ja, manchmal stimmt schon.
Ja. Im Endeffekt gehen dann die Jugendlichen oft rein und kommen danach wieder und denken, wow, so schlimm war es ja gar nicht. Und gehen dann auch gerne nochmal rein. Aber man muss diesen ersten Schritt erstmal tun. Und da ist vielleicht ein Jugendprojekt doch reizvoller, weil man bringt mehr Freunde, Bekannte mit, die dann auch gerne ein zweites Mal kommen. Und das ist so die Grundidee.
Und was würdet ihr persönlich sagen, was unterscheidet die klassische Musik von der modernen, dass man kann man das sagen?
Die klassische Musik bedarf einem großen Maß an Aufmerksamkeit und Konzentration und Wille zu verstehen. Man muss verstehen wollen. Und ich denke, die moderne Musik ist einfach wesentlich eingänglicher.
Mhm. Ja.
Also, wenn es jetzt auf die moderne Musik bezogen ist, nicht auf die moderne klassische Musik.
Nee, es war schon auf die moderne Musik sowas, was unsere Zuhörer bei FreeFM normalerweise...
Ja, es ist eingänglicher. Ich meine, es ist nicht weniger wert oder schlechter, ganz und gar nicht. Es verfolgt einen anderen Zweck, denke ich. Und ich denke, das ist der eigentlich größte Unterschied. Natürlich, ja.
Jetzt kommen wir fast in die Bredouille. Wir haben nur noch eine Minute Zeit, dann ist schon wieder die Plattform vorbei. Deshalb würde ich ganz zum Schluss einfach nur noch mal ganz kurz sagen, die Konzerte die von der DPU, die sind am 7. und 8. Oktober. Wir hören Mendelssohn Klavierkonzert Nummer 1 mit David Aschoff am Klavier und Bruckner Vierte Sinfonie unter der Leitung von Philipp Solle. Ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und ihr als Gäste habt natürlich das Recht, die Abschlussworte zu dieser Sendung zu sagen.
Genau. Die wichtigsten Abschlussworte des Konzertes um 19.30 Uhr.
Und das nächste in der Pauluskirche.
Genau.
Alles klar. Gut, dann also nochmal vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht, mit euch heute darüber zu sprechen. Und damit verabschiedet sich die Plattform. Am Mikrofon war Ulrich Widerspahn. Ich hatte meine beiden Gäste David Aschoff und Philipp Solle heute bei mir. Und wir haben über ihre Donauphilharmonie Ulm gesprochen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.